Es wird aber oft dann nicht genutzt, weil man sich auch schämt vielleicht, ja. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Dieses Zugeständnis, dass es vielleicht nicht mehr so läuft wie in der Vergangenheit, das hat was mit Schwäche und vielleicht auch mit Fehler eingestehen zu tun. Und insofern gehen viele den falschen Schritt und besprechen es eben nicht mit der Bank, ja. Aber die hat zumindest dann die Möglichkeiten, den Unternehmen auch tatsächlich die richtigen Ratgeber an die Seite zu stellen.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wir lesen oft von Insolvenzen, wenn es quasi zu spät ist für die jeweiligen Unternehmen. Das ist das. Und auch die Zahlen, die in den Medien oft agieren. Aber es gibt eine ganz spannende Gruppe dazwischen. Zwischen es geht uns richtig gut oder einigermaßen gut und es ist eben schon quasi zu spät und die Insolvenz droht. Und um solche Fälle kümmert sich mein heutiger Gast Britta Hübner. Sie ist eine von Deutschlands gefragtesten Restrukturiererin, also die Person, die idealerweise kommt, bevor der Insolvenzverwalter ausschlägt und sorgt dafür, dass Firmen in einer schwierigen Situation wieder reüssieren und hat da auch einen sehr ordentlichen Track Record. Also sie besorgt im Zweifel auch neue Geldgeber, aber natürlich auch dafür, dass das Geschäft überhaupt wieder funktioniert und geht dafür über Jahre hinweg dahin, wo es auch wehtut. Ich freue mich sehr auf ein ganz spannendes Gespräch über die heiklen Lagen sozusagen von Deutschlands Unternehmenswelt. Britta, ich grüße dich. Hallo.
Ja, grüß dich, Thorsten.
Was sind denn Gründe für die Misere, in der Unternehmen stecken, um die du dich dann kümmerst? Also die sind natürlich individuell, aber vielleicht gibt es ja so gewisse Muster oder ein Portfolio an Gründen, die oft zu schwierigen Situationen führen.
Ich meine, das wird natürlich keiner gerne hören, aber es ist oft leider doch das Management, was die Fehler macht. Natürlich gibt es auch viele Unternehmen, die einfach aufgrund von Marktbedingungen in eine schwierige Situation kommen. Ist aber in den seltensten Fällen so, dass diese Marktbedingungen, wenn sie sich verändern, ganz plötzlich kommen. In der Regel ist das ja schon etwas, was ein bisschen mit Ansage passiert. Und dann hängt es natürlich tatsächlich doch wieder am Management. Wie geht das Management damit um? Ist das Management in der Lage, sich den Problemen zu stellen? Erkennt es das? Hat es die Früherkennungssysteme, um damit entsprechend professionell umzugehen? Oder ist man eher geneigt, den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, naja, ist ja mal gut gegangen, wird auch diesmal gut gehen. Und wenn Letzteres dann natürlich eintritt, dann ist oft natürlich der Punkt irgendwann überschritten, dass man überhaupt das Ruder noch rumdrehen kann, ohne jetzt, ich sag mal, spezielle Mechanismen. Ja. Und dann kommen halt so Menschen wie ich, die dann versuchen, das noch wieder auf Spur zu bringen. Aber es sind oft Managementfehler. Und natürlich auch, wenn Unternehmen, das vielleicht noch ergänzend gesagt, über viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, wahnsinnig profitabel und erfolgreich waren und auch Liquidität nie ein Thema war, wenn dann plötzlich eine Situation kommt, die genau in die andere Richtung geht, dann ist oft, und das verstehe ich auch, das Management überfordert mit der Situation, weil es halt das gar nicht gewohnt ist.
Auf wen hören die dann, diese Manager, gerade auch in solchen Situationen? Also geben die erstens zu, sie sind es nicht gewohnt und sind vielleicht auch überfordert. Wie ist deine Wahrnehmung da? Fangen wir mit der Frage vielleicht mal an.
Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn das Unternehmen sind, die zum Beispiel in Private Equity Hand sind, dann ist eigentlich, ich sag mal, sowieso relativ schnell klar, woran es lag. Und dann ist es kein Fingerpointing in dem Sinne, aber dann fängt man relativ schnell an, auch Maßnahmen zu ergreifen und vielleicht, ich sag mal, ansatzweise selbstkritisch mit der Situation umzugehen. In Familienunternehmen ist das oft ein bisschen anders. Dann kommt es natürlich auch darauf an, ist die Familie selbst im Unternehmen aktiv oder nicht. Da muss man dann schon auch nochmal unterscheiden. Das hat natürlich dann viele emotionale Komponenten. Und sobald halt die emotionale Komponente hier ein starkes Gewicht hat, ist es mit der Selbstkritik ein bisschen schwierig. Ja. Insofern kommt es natürlich auch darauf an, wer sind die Stakeholder? Und welchen Einfluss haben die Stakeholder auf das Management und auf die Veränderungsbereitschaft?
Hast du gerade mehr Arbeit als in den vergangenen Jahren? Also die Zahl der Insolvenzen auf dem Papier betrachtet nimmt ja zu. Was bei dir wahrscheinlich heißt, musst du mehr Mandate ablehnen, weil du es gar nicht mehr schaffst? Oder wie ist die Lage gerade aus deiner Sicht?
Ich habe eigentlich in den letzten 20 Jahren keine Lücke gehabt mit, zwischen meinen Projekten. Heißt jetzt nicht, soll es auch nicht irgendwie überheblich klingen, aber ich glaube, es gab immer ausreichend Sanierungsfälle. Wir haben, glaube ich, jetzt das Spezifikum, dass natürlich aufgrund der gesamten geopolitischen Situation und dann insbesondere der in Europa und in Deutschland hier jetzt vermehrt Fälle kommen. Aber ist zum Teil auch einfach eine natürliche Bereinigung, die jetzt mal stattfindet. Und ich finde, die muss man auch mal zulassen dürfen. Ja? Was heißt das für mich und meine Fälle? Ja, sind schon ordentlich Anfragen da, aber ich glaube, das betrifft nicht nur mich, das betrifft die ganze Szene. Natürlich ist auch mittlerweile Deutschland aufgrund der Gesetzgebung in der Lage, dass wir nicht gleich sofort in Insolvenzverfahren rutschen, sondern wir haben ja genug auch Verfahrensmöglichkeiten, auch mit dem StaRUG außergerichtlich Sanierung zu machen. Das wird zunehmen, denke ich. Das wird jetzt ein bisschen gesellschaftsfähiger, das StaRUG-Verfahren. Das hat am Anfang war noch ein bisschen holprig, man waren nur große Fälle da, aber es wird jetzt ein bisschen mittelstandsfähiger auch, denke ich. Insofern glaube ich, ist die Szene gut beschäftigt. Und vor allem, glaube ich, das größte Problem sind eigentlich jetzt aktuell die Ressourcensituationen bei den Finanzierern, denn die sind meines Erachtens komplett ausgelastet. Und da ist eigentlich ein bisschen mehr die Frage, was passiert jetzt mit Fällen, die jetzt dann kommen? Wie gehen die Finanzierer damit um?
Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Fall. Also umso mehr lohnt es sich ja vielleicht gerade bei denen, die dann auch das Geld noch reinschießen und was nochmal das Comeback sozusagen machen können, rechtzeitig und bestmöglich aufgestellt in dieser schwierigen Situation anzufragen, oder?
Absolut. Das Problem ist nur, dass natürlich die Themen bei den Finanzierern oft sehr spät auch erst landen, ja. Und die Marktseite bei den Banken hat natürlich auch ein eigenes Interesse, hier nicht in eine Wertberichtigung zu kommen. Insofern versucht man natürlich auch nachvollziehbar, die Fälle erstmal aus der Sanierung draußen zu halten. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Marktseiten bei den Banken viel früher sprechen mit ihren Risikoabteilungen beziehungsweise mit den Restrukturierern im Haus, um eigentlich rechtzeitiger agieren zu können, ja? Weil oft kommen die Fälle dann, wenn der Drop schon gelutscht ist und man letztendlich gar keine andere Möglichkeit mehr hat als Sanierungsgutachten, CRO etc. Man könnte aber, wenn man ein bisschen früher anfängt, natürlich vielleicht die Fälle ein bisschen smoother gestalten, sodass sie nicht direkt gleich in die Vollkrise kommen.
Wer kann denn in dieser interessanten Phase, bevor es ganz schlimm wird, sozusagen dafür sorgen? Welche Stakeholder gibt es da? Ist das ein Beirat, von denen es ja auch immer mehr gibt bei mittelständischen Unternehmen? Ist das der Finanzen, Geschäftsführer, der Steuerberater, Buddy? Also, das ist ja jetzt keine Struktur wie bei DAX-Konzernen oft. Welche Player sind im Zweifel auch negativ formuliert, oft zu lange, zu leise?
Also ich denke, den Steuerberatern könnte man schon mehr Verantwortung zumuten in dem Spiel. Die sind in der Regel, wie du sagst, ne, das ist dann vielleicht auch mal der Buddy und der Steuerberater aus dem Ort oder wie auch immer. Die könnten natürlich schon, weil sie ja zumindest mal jeden Monat die betriebswirtschaftlichen Auswertungen machen. Selbst wir haben ja immer noch auch mittelständische Konzerne, gar nicht klein, die leben auch mit einfach betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Die haben kein perfektes Reporting, ja. So, also da käme dem Steuerberater, käme schon vielleicht da die Rolle ganz gut zu. Aber auch die Banken, ich meine, die sehen ja die Entwicklung, wie sich die Kontostände entwickeln. Und wenn dann ein Unternehmen eigentlich jahrelang nie in der Überziehung war, aber plötzlich halt die entsprechenden Linien in Anspruch nimmt, dann glaube ich, tut es ja auch nicht weh, wenn man mal nachfragt, ja, warum das so ist und das nicht erst macht, wenn die Linien voll ausgenutzt sind und man dann halt in die Überraschung kommt, ja, dass das Unternehmen plötzlich vielleicht nicht mehr so cash-rich ist wie in der Vergangenheit.
Ist das denn dann auch der Moment, wo du merkst, ja, so eine Geschäftsführung, so ein Eigentümer weiß dann auch in dem Moment, was er zu tun hat? Also was dann, wenn die Bank anruft und sagt, du, es scheint bei euch ein bisschen enge zu werden, was sind denn dann Variante 1, 2, 3 und zu welcher rätst du im Zweifel auch?
Ich meine, es ist jetzt natürlich auch pauschaliert, um Gottes Willen, ich will ja keinem Unrecht tun, aber viele wissen nicht, was sie dann tun sollen. Ja? Viele sind dann eben in der Situation und denken, ja, jetzt müssen wir es irgendwie lösen und kommen unglücklicherweise nicht auf den Gedanken, das zuerst mit der Bank zu sprechen. Und warum sage ich unglücklicherweise? Weil die Bank eigentlich die Profis hat. Ja? Und das gilt auch für Sparkassen oder für kleinere Banken. Also viele sind da eigentlich gute Gesprächspartner und haben dem Unternehmen tatsächlich eigentlich ja über lange Jahre auch die Freundschaft gehalten und sind auch in der Situation, finde ich, ein valider Ansprechpartner. Es wird aber oft dann nicht genutzt, weil man sich auch schämt vielleicht. Ja, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Dieses Zugeständnis, dass es vielleicht nicht mehr so läuft wie in der Vergangenheit, das hat was mit Schwäche und vielleicht auch mit Fehler eingestehen zu tun. Und insofern gehen viele den falschen Schritt und besprechen es eben nicht mit der Bank. Ja, aber die hat zumindest dann die Möglichkeiten, den Unternehmen auch tatsächlich die richtigen Ratgeber an die Seite zu stellen. Das andere, wie du es ja eben noch gefragt hattest, auch Aufsichtsrat, Beirat. Ja, aber auch oft sind die unglücklicherweise besetzt aus dem Freundschaftskreis. Und dann ist man natürlich nicht geneigt, sich, ja, die eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus, hier jetzt kritische Fragen zu stellen oder die Dinge wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Insofern ist der Rat, den ich jedem geben kann, baut halt einfach mal eine Liquiditätsplanung auf. Ja, ich glaube, der Mittelständler an sich braucht jetzt nicht unbedingt das perfekte State-of-the-Art-Reporting, ja. Aber einfach mal eine Liquiditätsplanung zu haben, das hilft schon. Und mit der, an der kann ich wirklich schon so vieles ableiten und dann weiß ich wenigstens, wo ich stehe.
Als Journalist kommt mir gerade die, und der auch mal Geschäftsführer war, fairerweise, kann man sich kaum vorstellen, dass es sowas nicht immer gibt.
Ich sag mal so, ich mache jetzt den Job 20 Jahre und selbst in den gut aufgestellten Konzernen habe ich nie eine Liquiditätsplanung vorgefunden, die wirklich passte. Also manche hatten immerhin eine, aber auch nicht alle hatten eine. Und wir sprechen ja jetzt hier nicht von 10 Millionen Umsatz, sondern durchaus von immer signifikanten dreistelligen Millionen Beträgen im Umsatz und international aufgestellten Konzernen. Nicht alle hatten sogar überhaupt eine Liquiditätsplanung, sondern die klassische Cashflow-Rechnung, die sich eben ableitet aus G&V und Bilanz. Aber mit der kann ich im operativen Tagesgeschäft überhaupt nichts anfangen, weil das ist ja eine Ableitung aus einer Unternehmensplanung und die ist am Folgetag der Verabschiedung schon Geschichte, ja? Und insofern kann ich daraus überhaupt gar keine operativen Liquiditätssituationen ableiten.
So, dann kommst du in ein Mandat rein oder wirst angefragt. Wann sind denn auch so Momente, wo du auf jeden Fall es ablehnst? Fragen wir erstmal so rum, weil irgendwas nicht passt und du sagst, nee, hier werde ich nicht glücklich, hier brauche ich nicht 16 Stunden täglich rein investieren.
Ich glaube, es steht und fällt mit dem Geschäftsmodell eines Unternehmens. Ja, wenn du ein Unternehmen hast, dessen Geschäftsmodell im Grunde übermorgen tot ist, dann muss sich jemand anders darum kümmern. Dann ist das eher ein Fall für entweder einen Insolvenzverwalter oder jemanden, der Liquidationen macht, Abwicklung. Also dafür stehe ich nicht. Ich stehe dafür, es gibt ein gutes Geschäftsmodell, der Markt ist da. Jetzt gibt es vielleicht gerade eine Talsohle und vielleicht ist sie auch schon ein bisschen länger und vielleicht ist sie auch ein bisschen kritischer. Aber ich stehe dafür, das Unternehmen wieder dahin zu bringen, dass es nachhaltig profitabel sein kann und mit den entsprechenden finanziellen und operativen Restrukturierungsmitteln halt wieder auf den nachhaltig profitablen Pfad zurückkommt. Ja. Also insofern ablehnen würde ich es dann, wenn ich erkenne, dass das Geschäftsmodell überhaupt gar nicht mehr tragfähig ist.
Um das definitorisch auch nochmal zu sagen, siehst du deinen Job darin, Geldgeber dann auch zu finden und zu begeistern natürlich und die Grundlage dafür zu legen?
Also jede Sanierung hat irgendwie natürlich ein Ende, ja, und dieses Ende bestimmt sich in der Regel durch die Refinanzierung der bestehenden Finanzierungspartner. So, also insofern musst du ja irgendwann jemanden finden, der das toll findet. Das kann sich natürlich gestalten aus den bestehenden Finanzierungspartnern. Da gibt es vielleicht welche, die wollen dann auch weitermachen. Dass immer alle weitermachen wollen, halte ich mal für ausgeschlossen, jedenfalls in den größeren Fällen. Da gibt es immer welche, die dann raus wollen. Aber natürlich musst du das Unternehmen wieder dahin bringen, dass es interessant ist für Finanzierungspartner oder aber eben durch einen M&A-Prozess bringen, sodass halt dann neue Shareholder kommen, die das entsprechende Geld mitbringen.
Das wollte ich gerade sagen. Irgendwann ist dann doch der Punkt, dass jemand kauft, ne?
Ja, muss ja nicht so sein, ja. Es kann ja auch manchmal wirklich einfach nur eine, ich sag mal, klassische Refinanzierung sein, ja, die aber in der Regel nicht auskommt ohne Gesellschafterbeiträge. Also der Gesellschafter wird dann letztendlich gedrängt zum Verkauf, wenn er natürlich selber auch gar nicht in der Lage ist. Das ist ja auch manchmal so, dass es einfach finanziell gar nicht möglich ist, das Unternehmen in dem nötigen Maß zu unterstützen. Und dann mündet es natürlich automatisch in einem Verkaufsprozess.
Dann fragen wir mal nochmal nach, wie gehst du das an? Also ich sage es mal schnippisch, wie beliebt bist du denn bei den Beschäftigten und auch den Sandwich-Managerinnen und Managern, wenn du da ausschlägst und sagst, so, jetzt gucken wir mal, wie wir den Laden wieder flott machen. Was sagen die dann immer so?
Naja gut, die Frage ist natürlich, wie man da antritt. Und ich denke, das ist natürlich schon, da ist die Belegschaft und auch das Management, auch über alle Führungsebenen ist eher zwiegespalten. Ja? Also, dass jetzt alle 100% in meinem Fanclub sind, ist, glaube ich, wäre, wenn man das behaupten würde, total gelogen. Ja? Aber dass es einen Anti-Fanclub gibt, das wäre jetzt auch sicherlich nicht richtig. Also, nichts ist schlimmer, glaube ich, als hier den toten Maikäfer zu machen und zu versuchen, die Belegschaft aus vorzuhalten. Man muss ganz klar transparent sein zum Betriebsrat und auch zur Gewerkschaft, wenn sie dann halt mit involviert ist. Und natürlich auch versuchen, die Mannschaft mitzunehmen. Und was meine Erfahrung ist, ist, dass eigentlich die zweite Führungsebene in der Regel schon die Krise sehr früh erkannt hat und auch immer versucht hat, vielleicht was zu unternehmen, aber möglicherweise bei der Top, beim Top-Management vor verschlossenen Türen steht, ja, und mit den Problemen, die sie halt erkennen, vielleicht nicht unbedingt auf offene Ohren stoßen. Aber der Betriebsrat ist eigentlich in der Regel schon im Thema und weiß schon, dass das Unternehmen in einer schwierigen Situation ist. Das geht an denen ja nicht vorbei. Und insofern ist Offenheit da natürlich ganz wichtig. Und man muss versuchen zu finden, wer auf der zweiten Führungsebene und auch sonst in der Belegschaft ist bereit, mit einem in den Kampf einzutreten, das Unternehmen wieder nach vorne zu bringen. Und wer sind denn diejenigen, die Mitstreiter sind? Ja, und du wirst aber nie alle überzeugen können. Das wäre ein, ich sag mal, utopisches Vorhaben.
Wie lange brauchst du für so einen Prozess in der Regel von bis?
Unterschiedlich, also kann man wirklich auch gar nicht, ja, kein generelles Statement dazu machen. Ich würde mal sagen, dass wenn man jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, in der Regel dauern die Fälle so 2 Jahre. Der letzte hat jetzt 4 gedauert, aber das halt auch, weil natürlich zwischendurch Ukraine-Krieg und andere Dinge kamen, das verlängert halt natürlich dann so einen Prozess. Aber bis die Sanierungsmaßnahmen tatsächlich greifen, dauert schon, ich sag mal, 1 Jahr, 1,5 Jahre. Dann muss sie Früchte ernten und beweisen, dass du die Proofpoints erbracht hast. Also, das ist ja nichts mit dem Fingerschnippen und mal eben, und morgen ist dann alles wieder in Butter.
Wie siehst du denn das Rahmenprogramm sozusagen? Ist Deutschland ein Sanierungsstandort? Wie geht das? Wie wird das wahrscheinlich weitergehen die nächsten Quartale? Da gibt es ja nicht nur positive Aussichten.
Da kommen wir auch wieder ein bisschen zu den politischen Rahmenbedingungen. Also wir haben ja seit 2021 das StaRUG. Das ist eigentlich ein tolles Gesetz, kümmert sich aber unglücklicherweise nur um die finanzwirtschaftliche Seite und nicht um die leistungswirtschaftliche Seite. Aber ansonsten ist schon mal ein guter Ansatz. Aktuell glaube ich, ist es immer noch so, dass, jetzt mal so dicker Daumen, sich das nur trägt bei Fällen, die, ich sag mal so 200, 250 Millionen aufwärts Umsatz machen, weil die Kosten, die natürlich dieses Verfahren auch mit sich bringen, doch relativ hoch sind. Aufgrund auch der zu involvierenden Berater schlichtweg, die halt da an Bord sind. Insofern aber trotzdem ein gutes Instrument, aber vielleicht mit einem gewisseren Optimierungspotenzial. Ansonsten glaube ich einfach, dass das Thema Fachkräfte, wie eben gerade schon gesagt, echt ein Punkt ist, der in Deutschland angegangen werden muss. Ja? Und da gibt es so viele Nebenarme, die zu lösen sind. Und wenn die Politik da nicht Erleichterung schafft, dann können die Unternehmen noch so stark versuchen, sich auch selbst zu transformieren, zu sanieren etc. Das wird einfach nicht klappen, wenn die Rahmenbedingungen nicht die richtigen sind.
Wir gucken auch in den Medien immer sehr stark auf die Zahl der Insolvenzen. Wird von Statista gemessen und einigen anderen Institutionen. Ist die eigentlich allein die wesentliche und manchmal nicht vielleicht sogar irreführend, wenn man den Zustand der Unternehmen sehen will?
Absolut. Ich glaube, das ist ja schließlich so das Ende der Kette, ne? Aber wenn du auf die Insolvenzbekanntmachungen schaust, dann siehst du ja im Grunde den Effekt von etwas, was vor einem halben oder einem Jahr eigentlich initial passiert ist. Ja, Unternehmen, die versucht haben, vielleicht sich zu sanieren. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die Mehrheit der Fälle, rauscht von heute auf morgen in die Insolvenz, sondern das ist ein Prozess. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dann erkennt man, dass man halt das nicht mehr heilen kann. Ja. Also insofern glaube ich, dass der Blick auf die Insolvenzstatistiken zumindest kein korrektes Bild abgibt darüber, wie viele Sanierungsfälle gibt es und wie groß ist die Krise in Deutschland. Da müsste man auf andere Parameter gucken, die aber meines Erachtens auch gar nicht erhoben werden. Ja? Also wie entwickeln sich Liquiditäten von Unternehmen? Du hast so viele unterschiedliche Industrien, die wir ja in Deutschland bedienen, dass du auch da im Grunde keine Ableitungen treffen kannst. Also aus meiner Sicht gibt es keine Statistik in dem klassischen Sinne, die halt da ein korrektes Bild wiedergeben würde über die Situation im Land.
Britta Hübner war das. Vielen Dank, Britta, für all die Erkenntnisse. Guter Rausch. Dankeschön.
Ich danke dir, Thorsten.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bis nächste Woche, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.